Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Im Zusammenhang mit Missbrauchsvorwürfen im Erzbistum Köln gegen den ehemaligen Leiter der Sternsinger, den verstorbenen katholischen Priester Winfried Pilz, gibt es neue Hinweise auf die Rolle von Erzbischof Rainer Maria Wölki. Die Zeitbeilage Christ und Welt und unsere Kollegin Christiane Florin berichteten gestern über einen Einladungsbrief von Wölkis Büroleitung an einen Missbrauchsbetroffenen. Dieser Brief lasse den Eindruck zu, dass Kardinal Wölki möglicherweise doch früher mit mutmaßlichen Missbrauchstaten des katholischen Pfarrers Pilz befasst war, als er es in einer eidesstattlichen Erklärung versichert hatte. Christiane Florin aus unserer Redaktion Religion und Gesellschaft ist uns zugeschaltet. Frau Florin, was steht in dem Schreiben, mit dem Wölkis Büroleiterin zu dem Treffen eingeladen hat?
Das Originalschreiben habe ich gerade in der Hand. Es trägt den Briefkopf des Erzbischofs, sein Wappen. Ich lese es mal vor. Zitat: Der Herr Kardinal bat mich, bei Ihnen anzufragen, ob Sie am Montag, dem 27. Juni 2022, um 9.20 Uhr die Möglichkeit hätten, zu einem Gespräch in das erzbischöfliche Haus zu kommen. An diesem Termin wird Herr B. aus der Interventionsstelle anwesend sein. Zitat Ende. Unterschrieben hat es die Büroleiterin des Erzbischofs und der Adressat ist ein Mann, den wir in unserer Recherche Matteo Schuster nennen, den wir persönlich gesprochen haben und dessen Lebensgeschichte wir in der Zeitung und auch gestern im Deutschlandfunk erzählt haben.
Wer ist Matteo Schuster?
Matteo Schuster hat als Künstler in Haus Altenberg gelebt. Die Vorwürfe gegen Winfried Pilz betreffen ja nicht seine Zeit als Sternsinger-Präsident, sondern seine Tätigkeit vorher. Da war er nämlich Rektor in Haus Altenberg. Das ist eine Jugendeinrichtung des Erzbistums Köln. Und Matteo Schuster beschuldigt Winfried Pilz, ihn dort in diesem Haus mehrfach vergewaltigt zu haben. Es gab damals in dieser Jugendeinrichtung ein Projekt namens Küchenhof. Dort bekamen benachteiligte Jugendliche eine Chance und Schuster ist ein ehemaliges Heimkind. Er hatte in dem Heim schon Missbrauch erlebt. Er hatte keine Berufsausbildung und er war eben dort jemand, der dort wieder einen Fuß auf die Erde kriegen sollte. Und Winfried Pilz war von seinen Bildern begeistert und hat ihm auch Aufträge als Künstler verschafft. Und Matteo Schuster hat sich dann ans Erzbistum gewandt, mutmaßlich 2021, Anfang 2022, dort vom Missbrauch durch Pilz erzählt. Dann habe er nichts mehr gehört, hat er uns gesagt, und hat sich an den Deutschlandfunk gewandt. So haben wir ihn kennengelernt. Und er wollte unbedingt seine Geschichte erzählen, damit Menschen wie Pilz, so hat er es ausgedrückt, vom Sockel gestürzt werden. Also das ist der Adressat des Briefes.
Wölkis Büroleiterin hat Herrn Schuster in Wölkis Namen eingeladen. Wie interpretiert Kardinal Wölki diese Einladung in seinem Namen?
Ja, also da gibt es jetzt unterschiedliche Varianten. Wir hatten ja das Erzbistum vergangene Woche angefragt mit Frist zur Antwort bis Montagabend und hatten dann auch nach dieser Einladung dezidiert gefragt in zwei Fragen. Und darauf bekamen wir die Antwort, die allgemein bekannt ist. Kardinal Wölki habe sich nicht vor der 4. Juniwoche mit dem Fall Pilz befasst. Und die von Ihnen dargestellten Umstände, das ist also diese Einladung, die wir in der Anfrage dargestellt hatten, habe nicht zu einer früheren Befassung des Herrn Kardinal Wölki mit Pilz geführt. So, das war die Antwort, die wir bekommen haben. Und dann gab es eben gestern eine interessante weitere öffentliche Antwort, nachdem also unser Beitrag erschienen war. Da sagt eben das Erzbistum, es treffe zwar zu, dass am 6. Mai ein Missbrauchsbetroffener, der Vorwürfe gegen Winfried Pilz erhoben hat, durch die persönliche Referentin des Kardinals per Brief eingeladen wurde, aber die Formulierung, der Herr Kardinal bat mich bei Ihnen anzufragen, hieße nicht, dass sich der Herr Kardinal damit befasst habe. Also es wird jetzt doch sehr schwer zu erklären, was da nur eigentlich drinsteht. Das Büro habe die Termine selbstständig zugewiesen, weil Kardinal Wölki versprochen habe, Missbrauchsbetroffene, die das wünschen, zu treffen. Aber das sei eine vom Büro autonom gewählte Formulierung. Also wer das Erzbistum Köln kennt, muss sagen, erstaunlich viel Autonomie. Und Köln hat offenbar eine Kardinälin, die im Vorzimmer des Erzbischofs autonom entscheidet.
Wieso ist es wichtig, ob Wölki am 6. Mai Bescheid wusste?
Ja, das ist deshalb wichtig, weil der Kardinal im Rahmen eines presserechtlichen Verfahrens eine eidesstattliche Erklärung abgegeben hat, in der steht, und zwar mehrfach, dass er sich nicht vor der 4. Juniwoche 2022 mit dem Fall Pilz befasst habe oder damit befasst worden sei. Also es geht nicht nur darum, was man öffentlich gesagt hat, sondern es geht eben um den Inhalt dieser eidesstattlichen Erklärung. In einer eidesstattlichen Erklärung muss man ja die Wahrheit sagen. Und deshalb ist das jetzt nicht nur eine Frage von ein paar Wochen, ja, könnte man ja sagen, 6. Mai, Ende Juni, na gut, sind ja nur ein paar Wochen, sondern es geht eigentlich um um die Frage, stimmt die eidesstattliche Erklärung?
Sie haben über die erstaunliche Autonomie gerade eben gesprochen. Inwiefern kann die Büroleiterin von Herrn Wölki in dessen Namen zu einem Termin einladen, ohne Wölki darüber zu informieren?
Ja, das weiß ich natürlich nicht. Das müsste man jetzt noch mal, da müsste man jetzt sozusagen eine Dokumentation des Vorzimmers des Kardinals schreiben. Das weiß ich nicht. Ich kann ja nur sagen, dass wir am Montag eine sehr viel kürzere Antwort auf unsere Anfrage bekommen haben, als die, die das Erzbistum dann gestern öffentlich oder anderen Medien gegenüber nach unserer Berichterstattung gegeben hat.
Was bedeutete es denn, wenn sich die eidesstattliche Erklärung des Kardinals als falsch herausstellen sollte?
Eine falsche eidesstattliche Erklärung ist eine Straftat. Dass mit der Erklärung etwas nicht stimme, sagt das Erzbistum, das sei natürlich ein völlig falscher Verdacht unsererseits. Das ist ja klar, dass die das sagen, aber ich finde, die Hörerschaft oder die Leserschaft von Christ und Welt kann sich ja selbst ein Urteil darüber bilden, wie glaubhaft die Geschichte der Nichtbefassung mit dem Fall vor Ende Juni 2022 ist. Unsere Recherche kann man in der Audiothek nachhören und Christ und Welt kann man nachlesen. Also wir haben einiges herausgefunden, was bisher nicht bekannt war und wohl auch nicht bekannt werden sollte. Und wir behaupten ja auch nicht, dass wir Beweise für eine falsche eidesstattliche Erklärung haben. Wir liefern Anhaltspunkte und Fragen nach der Plausibilität dieser Nichtbefassung. Und Juristinnen und Juristen, mit denen wir im Zuge unserer Recherche gesprochen haben, vertreten die Ansicht, dass sich aus unseren Berichten schon hinreichend Anlass ergeben könnte, dass die Staatsanwaltschaft ermittelt. Und das muss dann ja ein Gericht entscheiden, wer was wann gewusst hat.